Liebe Gemeinde, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Vielleicht haben wir diesen letzten Satz aus der Lesung noch im Ohr. Das ist der Wochenspruch auch für diese neue Woche. Am heutigen Sonntag werden wir aufgefordert, eine Zielklärung vorzunehmen und gegebenenfalls Korrekturen in unserer Lebensführung vorzunehmen. Und ich kann euch schon mal vorwarnen, es wird auch um heiße Eisen gehen. Letzten Sonntag haben wir eine Predigt über die Gerechtigkeit Gottes gehört und darüber, dass Gott eine Beziehung zu uns Menschen sucht. Er wünscht sich so sehr diese Beziehung, dass er in Jesus selbst Mensch wird und unsere menschliche Ungerechtigkeit, unsere Sünde und Schuld auf sich nimmt. Am Kreuz. Das ist das, was wir uns am Karfreitag immer wieder neu vor Augen halten. Durch diesen Tod am Kreuz hat Jesus den paradoxen Wechsel möglich gemacht, nämlich, dass er, der sündlos war, zur personifizierten Sünde wurde, damit wir Menschen, die wir durch die Sünde getrennt von Gott waren, zur personifizierten Gerechtigkeit vor ihm würden. Das ist diese Bibelstelle in 2. Korinther 5, Vers 21, wo Paulus das so auf den Punkt bringt. Jesus hat uns gerecht gemacht vor Gott. Die Frage ist nun, wie leben wir das, wenn wir als Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus leben wollen? Daniel hat es in der Einleitung schon gesagt, es geht ja in der Passionszeit oder es geht generell in unserem Leben als Christen um diese Frage der Nachfolge. Und diese Frage, wie leben wir das, haben sich Christen schon zu allen Zeiten gestellt, schon von den ersten Generationen an. Und der Apostel Paulus hat deshalb den Gemeinden in seinem Umfeld Briefe geschrieben, in denen er nicht nur theologisch darlegte, warum Jesus am Kreuz starb und was es bedeutet, dass er auferstanden ist. Paulus hat auch ganz praktisch die Konsequenzen des Glaubens aufgezeigt und darum soll es heute in der Predigt gehen. Der Predigttext, der für den heutigen Sonntag vorgeschlagen ist, steht in Epheser 5, die Verse 1 bis 8a. Ich habe mir den Bibeltext abgeschrieben aus der Neues Leben Übersetzung, weil ich die, ich liebe meine Lutherbibel, aber die fand ich in dem Fall auch sehr treffend und vielleicht auch ein bisschen moderner. Also Epheser 5, Vers 1 bis 8a oder bis Vers 8, wer das mitlesen will. Folgt in allem Gottes Beispiel, denn ihr seid seine geliebten Kinder. Euer Leben soll von Liebe geprägt sein, wie auch Christus uns geliebt hat, denn er hat sich selbst als Gabe und Opfer für unsere Sünden gegeben. Und Gott hatte Gefallen an diesem Opfer, das wie ein wohlriechender Duft zu ihm aufstieg. Weil ihr Gott gehört, soll es keine Unzucht, Unreinheit oder Habgier unter euch geben. Genauso unpassend für euch ist schmutziges, dummes und anzügliches Gerede. Vielmehr sollt ihr Gott danken. Ihr könnt sicher sein, dass kein unzüchtiger, unreiner oder habgieriger Mensch je das Reich Christi und Gottes miterben wird. Denn ein Habgieriger ist nur ein Götzendiener, der weltliche Dinge anbetet. Lasst euch nicht von leeren Worten verführen. Der Zorn Gottes wird alle treffen, die ihm ungehorsam sind. Gebt euch also nicht mit ihnen ab. Auch wenn es früher in euch finster war, seid ihr jetzt vom Licht des Herrn erfüllt. Deshalb lebt nun auch als Kinder des Lichts. Ich habe dieser Predigt deshalb diesen Titel gegeben, Leben als Kinder des Lichts. Wie können wir uns diesem Text jetzt nähern? Ich habe mich entschieden, mal wieder eine ganz klassische Weise zu wählen, nämlich den Zugang über die Exegese, also die Auslegung durch das Zusammentragen von Hintergrundinformationen zum Text und die Betrachtung des Textes Vers für Vers oder jedenfalls Abschnitt für Abschnitt. Wir hören ja öfter auch Themenpredigten mit Bibelstellen, so quer durch die Bibel, so von 1. Mose bis Offenbarung. Das hat auch sein Gutes, aber ich liebe auch Auslegungspredigten, die an einem Textabschnitt mal tiefer graben. Aber brauche keine Angst haben. Ich werde mich bei den Hintergrundinformationen auf die Dinge beschränken, die für uns hier von Bedeutung sind und nicht Wort für Wort den griechischen Urtext analysieren, abgesehen davon, dass ich das auch gar nicht könnte. Hintergrundinformationen, die wir brauchen, sind aber zum Beispiel, was haben wir hier für eine Textart? An wen war dieser Text ursprünglich gerichtet? Aus wessen Perspektive ist er geschrieben und mit welcher Absicht? Und dann ist zu fragen, in welchem Kontext, also in welchem Zusammenhang er steht und wie man ihn untergliedern kann, bevor wir dann zu den Aussagen der einzelnen Abschnitte kommen. Und dann möchte ich fragen, wie wir diese Aussagen auf uns und unser Leben anwenden können. Worum handelt es sich also? Es ist ein Text aus dem Epheserbrief, daher ist die Textart recht leicht zu klären. Es ist ein Brief. Allerdings weisen die Fachleute darauf hin, dass auffälligerweise wenig konkrete Anlässe für diesen Brief geschildert sind. Das ist in anderen Paulusbriefen anders oder unterschiedlich jedenfalls. Da gibt es zum Beispiel in den Korintherbriefen viel mehr Themen und Umstände in der konkreten Gemeinde, auf die sich der Brief bezieht. Hier ist es anders, es ist ein sehr allgemein gehaltener Brief. Man könnte auch sagen, oder jemand hat gesagt, es ist eine theologische Abhandlung, die mit einer brieflichen Rahmung versehen worden ist. Also es gibt so einen Briefeingang und Briefschluss. Aber diese theologische Abhandlung ist für einen weiteren Adressatenkreis vorgesehen. Also richtet sich der Text nicht nur an eine einzelne Gemeinde in Ephesus, sondern ist eher grundsätzlicher Art. Und das sehen wir auch, wenn wir den Epheserbrief mal im Ganzen lesen. Er macht sehr allgemeingültige Aussagen über Gemeinde oder Kirche und er hebt hervor, wie wichtig die Einheit zwischen Christen unterschiedlicher Herkunft, also damals Judenchristen und Heidenchristen ist. Wir können also auch bei unserem Predigttext davon ausgehen, dass wir es nicht mit Aussagen zu tun haben, die nur in der damaligen Situation bezogen auf einzelne Menschen Gültigkeit haben, sondern verallgemeinert werden können und daher auch für uns heute relevant sind. Das klingt erstmal logisch und unkritisch, aber es ist durchaus bedeutungsvoll, denn ich glaube, dass es Stellen in der Bibel gibt, und hier sage ich nur mal in Klammern das Stichwort Schriftverständnis, es gibt Stellen in der Bibel, die sind zeitlich und örtlich begrenzt zu verstehen und sind nicht für alle und jeden übertragbar. Bestes Beispiel ist die Anweisung von Paulus an Timotheus, dass er regelmäßig Wein für seinen Magen trinken soll. Das ist eine ganz konkrete Aufforderung an einen Menschen, einen ganz konkreten Menschen, und daraus lässt sich keine christliche Grundregel ableiten. Ja, ihr lacht. Ihr müsstet mal im Internet manche Diskussionen lesen, wie man manche Bibelstellen zu verstehen hat, wie wörtlich oder eben nicht wörtlich und allgemein oder eingeschränkt. Okay, ich habe gesagt, ich mache keine Nebenbemerkungen. Also, hier schränken wir nichts ein, sondern verstehen es als ein Text mit Bedeutung durch alle Zeiten hindurch. Der Kontext innerhalb des Epheserbriefes ist recht einfach zu beschreiben. Wir haben zwei große Teile innerhalb dieses Briefes. Einen ersten Teil, Kapitel 1 bis 3, der von Jesus und der Gemeinde handelt, und einen zweiten, Kapitel 4 bis 6, indem es um den konkreten Lebenswandel von Christen geht. Das heißt, nach der Grundlegung der Ethik geht es in die Konkretion. Unser Bibelabschnitt stammt aus Kapitel 5, das heißt aus dem Teil, der den Alltag der Menschen behandelt, die Jesus Christus nachfolgen wollen. Wie gliedert er sich auf? Kapitel 5, 1 bis 8 gibt es die ersten zwei Verse, die sind so ein erster Abschnitt. Sie enthalten zwei Imperative, also Aufforderungen. Folgt in allem Gottes Beispiel und euer Leben soll von Liebe geprägt sein. Diese Aufforderungen werden durch das begründet, was Jesus für uns getan hat. Und das wird mit dem Bild des alttestamentlichen Opfers beschrieben. Er hat sich selbst als Gabe und Opfer für unsere Sünden gegeben. Und Gott hatte Gefallen an diesem Opfer, das wie ein wohlriechender Duft zu ihm aufstieg. Vers 2. Diesen Imperativen folgen in den nächsten Versen, 3 bis 6, konkrete Warnungen, nicht wieder in die alte Existenz zurückzufallen. Und das ist jetzt ein wichtiger Punkt, den wir im Hinterkopf behalten müssen. Es geht hier nicht um moralisches Aufzeigen, was man als Christ darf oder vielleicht nicht darf, sondern es geht um die Frage der Existenz. Wer will ich sein? Ein Mensch, der durch Christus gerechtfertigt in einer neuen Existenz mit Gott lebt? Oder ein Mensch, der seinen eigenen Zielen folgt und fern von Gott existiert, ihn verleugnet oder ablehnt? Paulus sagt, das habt ihr alles früher gemacht. Das war euer altes Leben, das Leben in der Finsternis, so bezeichnet er es. Auch wenn es äußerlich ein ganz normales Leben war, man nicht sagen würde, ja, ich habe so eine finstere Vergangenheit. Aber Paulus sagt, diese Trennung von Gott ist Finsternis, Leben mit Gott ist Licht. Jetzt, wenn ihr zu Christus gehört, seid ihr Kinder des Lichts, weil er das Licht der Welt ist. Wir haben es vorhin in dem Lied auch gesungen, Vater des Lichts. Gott ist der Vater des Lichts. Nochmal kurz zum ersten Abschnitt, die Verse 1 und 2. Ahmt Gott nach, folgt in allem Gottes Beispiel, heißt es da. Und das ist die Schlussfolgerung aus dem vorhergehenden Kapitel. Besonders aus dem letzten Vers, Kapitel 4, Vers 32. Da steht, vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Das ist also immer das gleiche Prinzip. Wie Gott mir, so ich dir. Wenn wir das beherzigen würden, dürfte es kein Nachtragen und Vorrechnen alter Schuld unter den Christen geben. Warum? Weil wir Gottes geliebte Kinder sind, ihn nachahmen. Kinder ahmen das Beispiel der Eltern nach. In Bezug auf uns als menschliche Eltern ist das manchmal gar nicht so gut. Daher gibt es ja den Spruch, du kannst zu deinen Kindern sagen, was du willst, sie machen dir doch alles nach. Aber in Bezug auf Gott als Vater ist das ein Leitprinzip. Selbst Jesus hat gesagt, ich tue nichts, was ich nicht zuvor beim Vater sehe. Seine große Liebe zu uns bewegte ihn dazu, sich selbst zu opfern, damit wir leben können. Unsere Liebe zu anderen Menschen sollte von derselben Art sein. Eine Liebe, die über Zuneigung hinaus bis zur Opferbereitschaft geht. Und das ist mehr, als wir aus uns heraus können. Diese Liebe können wir nicht produzieren, die können wir nicht uns selbst befehlen. Das ist ein Werk des Heiligen Geistes in uns. Nachahmer Gottes zu sein, bedeutet schließlich, Gottes Werke zu tun. Seine Werke, die er zuvor schon bereitet hat. Das ist ja auch ein Zitat aus dem Epheserbrief aus Kapitel 2, Vers 10. Wir können das erleben, weil wir durch Jesus eine neue Existenz sind. Und im Folgenden geht es um die Frage, woran man diese neue Existenz erkennt. Sie wird auch bezeichnet als Leben im Licht. Und hier werden noch einmal durch Paulus Themen aufgegriffen, die er in Kapitel 4 schon behandelt hat. Aber zur Bekräftigung kommen also noch einmal die konkreten Aufforderungen zu einem Lebenswandel, der Beziehung zu Gott entspricht. Hier möchte ich nochmal anknüpfen an die Predigt von letzter Woche zum Thema Gottes Gerechtigkeit. Andreas Haun hat an einer Stelle in seiner Predigt die 10 Gebote als Beispiel genannt für die Beziehungsgerechtigkeit, die Gott anstrebt. Und das möchte ich nochmal unterstreichen und erläutern. Die 10 Gebote sind nicht einfach nur eine Geh- und Verbotsliste, sondern sie werden eingeleitet mit dem Satz, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. 2. Mose 20, Vers 2. Gottes befreiendes Handeln steht also am Anfang der Beziehung zu seinem Volk. Und das ist die Basis, auf der sich alles abspielt. Wenn wir es anders formulieren wollten, könnten wir auch sagen, ich bin der Herr, dein Gott, der dich befreit hat. Du wirst keine anderen Götter haben neben mir. Warum solltest du auch? Kein anderer hat so viel für dich getan. Und in diesem Sinne sind auch die anderen Gebote zu verstehen. Ich bin der Herr, dein Gott, dein Befreier und dein Versorger. Du wirst nicht stehlen, weil du weißt, dass ich dir alles gebe, was du zum Leben brauchst. Du wirst nicht neidisch auf das schauen, was dein Nachbar hat. Du darfst am siebten Tag von deiner Arbeit ruhen, weil nicht die Arbeit deinen Wert bestimmt oder dich mit Gütern versorgt, sondern ich, dein Gott, dich versorge. Gehorsam gegenüber Gottes Geboten ist daher Ausdruck des Vertrauens zu Gott, Ausdruck der Beziehung. Und das galt im alten Bund zwischen Gott und Israel und es gilt durch Jesus auch zwischen Gott und uns, dem Volk des neuen Bundes. Und in ähnlicher Weise können wir hier an die Verse in Epheser 5, 3 und 4 auch herangehen. Es gibt Dinge, Verhaltensweisen, Eigenschaften, die passen einfach nicht mit dem Leben in der Beziehung zu Gott zusammen, weil sie nicht dem Wesen Gottes entsprechen. Oder anders gesagt, weil sie nicht Ausdruck des Vertrauens und nicht Ausdruck der Nachahmung Gottes sind. In Kapitel 4 waren schon einige konkrete Beispiele aufgezählt. Da ging es um Zorn, um Lüge und Wahrheit, um Ehrlichkeit, Diebstahl und Großzügigkeit. Und hier werden nun die Stichworte Unzucht, Unreinheit, Habgier und schlechtes Gerede aufgezählt. Und da sind wir also bei den heißen Eisen, Sex und Geld. Ist uns schon mal aufgefallen, welche Themen in der Welt um uns herum irgendwie ständig präsent zu sein scheinen? Genau diese, Sex und Geld. Bis vor kurzem war es so, dass man öffentlich eher über Sex und Geld reden konnte als über den Glauben. Religion als Gesprächsthema unter Fremden war ein Tabuthema. Mittlerweile hat sich da was verändert in unserer Gesellschaft, ist das Thema Religion wieder mehr im Bewusstsein oder die Gesellschaft stellt erschrocken und erstaunt fest, sie muss sich mit dem Thema Religion auseinandersetzen. Donnerstag war zum Beispiel das Thema Taufe in den Tagesthemen, weiß nicht, wer es von euch gesehen hat. Und das ist eine neue Entwicklung. In der Gemeinde ist es umgekehrt, Glaube soll und darf thematisiert werden, Sex und Geld eher nicht. Also Geld, in Oberramstadt ist das was anderes, da haben wir in letzter Zeit sehr oft drüber gesprochen. Aber okay, das ist ja auch vielleicht eine Ausnahmesituation. Also ist es jetzt richtig, dass diese weltlichen und schmutzigen Themen in der Gemeinde lieber nicht angesprochen werden, damit wir uns von der bösen Welt unterscheiden? Ich glaube nicht, dass Verschweigen oder gar Tabuisieren der richtige Weg ist. Im Gegenteil denke ich, wir müssen die heißen Eisen anpacken, damit wir einen christusgemäßen Umgang damit entwickeln. Wie sonst sollten wir der nächsten Generation, sowohl in der Familie als auch in der Gemeinde, die entsprechenden Werte weitergeben? Ich weiß, dass in früheren Generationen das so verstanden wurde, dass man als Christ über bestimmte Themen, und das waren in erster Linie die Themen, die mit Körperlichkeit und Sexualität zu tun haben, am besten nicht spricht. Letzten Sonntag hat der Pastor in meiner Heimatgemeinde, wo meine Eltern wohnen, über die Stelle gepredigt, über die blutflüssige Frau. Und meine Mutter, die ja mittlerweile 80 ist, die sagte, nee, so genau hätte er es nicht sagen müssen. Das hat es früher nicht gegeben. Ja, ich denke, es ist einerseits richtig, man muss nicht alles öffentlich breit treten, aber es sollten auch keine Tabus entstehen, jedenfalls nicht in der Familie und auch nicht in einer Gemeinde, damit kein Klima des Verschweigens entsteht. Wir wissen von vielen Beispielen und Geschichten, wo Verschweigen und Drüberschweigen und immer den Mantel des Schweigens drüberdecken ganz üble Entwicklungen begünstigt hat. Deshalb müssen wir lernen, das richtige Maß zu finden und angemessen auch gegebenenfalls über heikle Themen reden. Ich fange mal mit dem Stichwort Habgier an. Warum passt Habgier nicht zu einem Menschen, der zu Gott gehört? Wir haben es noch im Hinterkopf. Es geht um unsere Existenz, nicht um ein Verhalten. Es geht um die Beziehung zu Gott, unserem himmlischen Vater, der uns befreit hat und nun versorgt. Ein habgieriger Mensch ist einer, der immer mehr haben will. Jemand, der materielle Sicherheit sucht, der vielleicht Anerkennung über Statusobjekte braucht. Das brauchen wir alles nicht mehr. Davon hat Jesus uns befreit. Er gibt uns alles, was wir zum Leben brauchen. Er gibt es sogar in Fülle und wir brauchen es nicht krampfhaft an uns raffen oder festhalten. Habgier ist ein tiefer Ausdruck des Misstrauens gegen Gott. Deshalb kann Paulus hier so klar behaupten, ihr könnt sicher sein, dass kein habgieriger Mensch je das Reich Christi und Gottes miterben wird. Denn ein Habgieriger ist nur ein Götzendiener, der weltliche Dinge anbietet. Das andere Thema ist Unzucht. Und damit ist beispielsweise der Umgang mit Prostituierten oder generell ein sexuell ausschweifendes Leben gemeint. Über den Begriff kann man jetzt lange debattieren und da wurden ja auch schon entsprechende Abgrenzungsversuche unternommen. Zählt da zum Beispiel die ausgelebte Homosexualität dazu oder nicht? Oder die Wiederverheiratung geschiedener Menschen? Oder der Sex vor der Hochzeit? Zählt das Konsumieren von Pornografie dazu? Oder ist es nur der Ehebruch im Sinne von Geschlechtsverkehr zwischen Menschen, von denen mindestens einer mit einer dritten Person verheiratet ist? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe für mich klare Maßstäbe, was geht und was nicht geht. Aber in Bezug auf die Beurteilung des Lebens anderer habe ich da manchmal mehr Fragezeichen als Antworten. Und deshalb enthalte ich mich jeder Beurteilung, auch weil ich weiß, dass das letzte Urteil im Sinne von falsch und richtig Gott selbst spricht und nicht ich. Was mir aber nach allem, was ich im ersten Teil gesagt habe, wichtig ist als Maßstab, über den wir alle für uns selbst nachdenken können: Warum kann Sexualität, die Gott als Gabe und Geschenk an uns Menschen geschaffen hat, zu Unzucht und Unreinheit werden, die nicht dem Leben im Licht Gottes entspricht? Warum? Weil es um die Beziehung zwischen Gott und Mensch, zwischen Vater und Kind im geistlichen Sinne geht und die Frage nach dem Vertrauen. Nehmen wir die Parallele zur Habsucht, deswegen habe ich das vorangestellt. Wenn Gott mein materieller Versorger ist, dem ich vertraue, muss ich nicht habsüchtig sein. Dann werde ich nicht habsüchtig sein. Wenn Gott mein Versorger in Bezug auf meine menschlichen und körperlichen Bedürfnisse ist, muss ich mir nicht selbst nehmen, was mir vermeintlich zusteht. Ich muss keine Angst haben, zu kurz zu kommen. Jetzt könntet ihr natürlich sagen, es ist anfechtbar, als glücklich verheiratete Person solche Aussagen zu machen, ebenso wie es vielleicht zynisch erscheint, in unserem westlichen Wohlstand Aussagen zur materiellen Versorgung Gottes zu machen, während Menschen in anderen Ländern oder auch hier in finanzieller Not leben. Aber gleichzeitig gibt es Menschen, die äußerlich gut versorgt sind und trotzdem immer mehr haben wollen, ebenso wie Menschen, die verheiratet sind und trotzdem damit hadern, dass diese Ehe sie nicht zufriedenstellt. Paulus schließt hier eine Warnung an. Lasst euch nicht von leeren Worten verführen, ist der Vers 6. Das sind diese Einflüsterungen wie: Einmal ist keinmal. Komm, sieht doch keiner. Das wird niemand merken. Und daran wird es schon deutlich. Was keiner sehen oder merken soll, darf nicht ans Licht kommen. Genau das Gegenteil ist die neue Existenz in Gottes Licht. Da darf und soll alles offenbar sein. Und nicht zuletzt wirkt sich dieses Leben mit Gott und in Gott auf unsere Sprache, unser Reden, unser Geschwätz aus. Schmutziges, lästerndes Gerede passt dann einfach nicht mehr. Lästereien richten sich immer gegen andere Menschen. Sie werten den anderen ab. Und dabei liebt Gott diesen Menschen uneingeschränkt. Er liebt sogar die, die einen ganz anderen Lebensstil führen als ich. Statt negativen Reden und Lästern entspricht Danken viel eher der neuen Existenz, weil Dankbarkeit der Ausdruck für die vertrauensvolle Beziehung zwischen Gott und Mensch, zwischen Vater und Kind im geistlichen Sinne ist. Das wäre auch eine schöne Hausaufgabe, Bibelstellen zum Thema Reden, Sprechen, Gebrauch der Zunge herauszusuchen. Da könnten wir ein eigenes Thema draus machen. Was spiegelt sich also in unserem Reden wider? Die Dankbarkeit Gott gegenüber? Viele Menschen, die wir so negativ oder bitter, zynisch über andere reden hören, sind selbst verbitterte, verletzte Menschen, die das Gefühl haben, dass sie selbst nicht das bekommen oder bekommen haben, was ihnen zusteht. Und manch einer, der so seinen ganzen Frust und Ärger oder auch sein Geläster ungefragt und ungefiltert rauslässt, merkt gar nicht, wie sich das auf andere auswirkt, wie es die Atmosphäre vergiftet und andere mit runterzieht. Ebenso die Verführungen des Materialismus, Das musst du haben, dann wirst du glücklich. Sei doch nicht dumm, lass dir diese Gelegenheit nicht entgehen. Daher wird hier diese Warnung ausgesprochen. Halte Abstand, gib dich nicht damit ab. Also wenn es in unserem Text heißt, gebt euch also nicht mit ihnen ab, bedeutet das natürlich nicht, dass man allen Kontakt zu Nichtchristen aufgibt oder völlig zurückgezogen lebt. Es bedeutet nur, dass ich klären muss, von wem und was ich mich prägen und beeinflussen lasse. Wer ist mein Maßstab? Wem folge ich nach? Leben im Licht heißt für mich, mir immer wieder klar machen, dass ich meine Existenz aus Gott beziehe. Durch Jesus hat die Finsternis alle Macht über mich verloren und ich lebe als ein neuer Mensch in seiner Nachfolge. Das bedeutet, Gott, der Vater des Lichts, ist mein Vater geworden, ich bin sein Kind und lebe im Vertrauen auf ihn. Das macht mich dankbar und aus dieser Perspektive lebe ich mit anderen Menschen zusammen. Ich erwarte nicht, dass ich in diesem Leben, solange ich hier auf dieser Erde bin, Perfektion erlange und fehlerlos lebe. Dafür bin ich immer noch Mensch. Aber ich weiß, dass ich jeden Tag neu in der Gnade Gottes leben darf. Und anderen gestehe ich ihre Fehler auch zu, auch wenn es mir Mühe macht. Aber ich darf lernen, Gott zu vertrauen, dass er zu seinem Ziel kommt. Sein Ziel mit jedem von uns ist es, dass sich sein Licht in unserem Leben widerspiegelt, in dieser Welt, die Gottes Licht und seine Liebe so nötig hat. Ich möchte schließen mit einem Gebet, das ich letztes Jahr vom Landesverbandsrat mitgenommen habe. Dort waren Mitglieder der Himmelsfels-Gemeinschaft zu Gast. Der Himmelsfels ist ein Ort in Nordhessen bei Spangenberg. Von Ihnen, also aus dieser Gemeinschaft, stammt dieses Gebet und ich bete es seitdem immer wieder am Morgen, wenn ich mich ganz bewusst in das Licht Gottes unter das Kreuz Jesu stelle. Ich möchte beten. An diesem Tag erschaffst du die Welt neu vor meinen Augen. Ich staune, wie sehr du das Leben liebst. An jedem Tag wird es neu im Licht deiner Gnade. Ich danke dir für meine Schwestern und Brüder. Sie teilen mein Vertrauen zu dir. Mit ihnen bin ich bei dir zu Hause. Gib mir Liebe, Geduld und Aufmerksamkeit, damit ich den Segen der Gemeinschaft nicht verpasse. Ich danke dir für die, die mich in Frage stellen, die mir fremd sind und die mir das Leben schwer machen. Ich nehme auch sie als Geschwister aus deiner Hand. Öffne meine Augen für deine Gegenwart in ihnen und bewahre mich vor dem Bösen. Ich danke dir für das Land, das du mir geschenkt hast. Ich will es nicht für mich behalten. Voller Dankbarkeit gebe ich es denen weiter, die neues Land und ein Zuhause bei dir suchen. Ob Freunde oder Feinde, sie sollen mir herzlich willkommen sein. Mein Leben soll von deiner Liebe erzählen. Alles, was ich tue und schaffe, soll ein Gleichnis sein für deine große Zuneigung zu den Menschen, die du vermisst. Ich tausche meine Sorgen gegen deine Nähe ein. Du weißt, was mir fehlt, und du weißt bereits, wie du mich trösten, erhören und stärken wirst. Aus Wunden werden Wunder, denn heute sehe ich auf dich. Ich danke dir für meine Stärken und Grenzen. An deinem Kreuz fürchte ich nichts. Gib mir den Mut, das zu tun, was ich heute tun kann, und das zu segnen, was mir heute noch nicht möglich ist. Alle meine Quellen sind in dir. Amen. Amen.